Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Vielleicht kennen Sie den Satz ja aus der eigenen Familie, aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis. Eine Ohrfeige hat noch niemanden geschadet. Dabei steht seit 24 Jahren im bürgerlichen Gesetzbuch, dass alle Kinder das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung haben. Das hat die Einstellung zu Erziehungsmethoden durchaus positiv beeinflusst. Dennoch, bei mehr als 63.000 Kindern und Jugendlichen wurde Vernachlässigung, psychische, körperliche und sexuelle Gewalt festgestellt. So viele Kindeswohlgefährdungen meldeten die Jugendämter 2023. So viele Betroffene wie noch nie, deren Leid aktenkundig wurde. Wie kommen diese Fälle überhaupt ans Tageslicht? Wem fällt auf, dass Kinder geschlagen, vergewaltigt, gedemütigt oder ignoriert werden? Und was kann man tun, wenn man so etwas sieht? Was geschieht, wenn man den Verdacht hat, dass Kinder Hilfe brauchen? Einmischen oder wegschauen? Ist Kindererziehung Privatsache? Lautet unser Thema heute in der Lebenszeit. Wenn aus der Nachbarwohnung immer wieder Schreie ertönen, soll man sich da einmischen, gegebenenfalls das Jugendamt informieren? Womöglich hat man sich selbst vielleicht auch schon mal überfordert gefühlt bei der Erziehung der Kinder, ist an Grenzen gestoßen, wo einem fast die Hand ausgerutscht wäre. Dabei gibt es viele verschiedene Formen von Gewalt. Nicht jede ist so offensichtlich wie ein blaues Auge. Psychische und sexuelle Gewalt ist viel schwerer zu erkennen. Wann ist ein Einschreiten erforderlich? Wie spricht man mit den Eltern darüber? Und womit hilft man den Kindern am besten? Wie sollten Erzieherinnen, Lehrer und Lehrerinnen, Ärztinnen und Ärzte reagieren, wenn sie den Verdacht haben, dass Kindern Gewalt angetan wird? Darüber wollen wir heute ins Gespräch kommen mit Expertinnen und Experten und natürlich auch mit Ihnen. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen, und auf Wunsch können Sie natürlich auch gerne anonym bleiben. Unsere Gäste heute sind Dr. Milena Noll, Professorin für Kinderschutz in der sozialen Arbeit, Prävention, Intervention und Hilfen im Kontext von Gewalt von der University of Applied Science in Frankfurt. Schönen guten Morgen, Frau Noll.
Ja, guten Morgen.
Nach Frankfurt im Studio, dort begrüße ich Sie. Und im Studio in Berlin sitzt Professor Jörg Fegert, ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie des Universitätsklinikum Ulm. Schönen guten Morgen nach Berlin.
Ja, guten Morgen, Frau Hinrichs.
Und bei mir im Studio begrüße ich Hans-Jürgen Domen, Sozialarbeiter, Bereichsleiter und Ehrenamtskoordinator beim Kinderschutzbund in Köln.
Guten Morgen, Frau Hinrichs.
Schön, dass Sie da sind. Erziehung, heißt es, ist Elternsache und die Eltern machen das ja meistens auch recht gut, stoßen vielleicht auch hin und wieder an ihre Grenzen, aber ihre Kinder sind keiner Gewalt ausgesetzt oder vielleicht doch? Wo fängt überhaupt Gewalt in der Erziehung an, wo man sich dann einmischen und nicht wegschauen sollte? Herr Fegert, gibt es da Einigkeit unter den Fachleuten?
Ja, da gibt es schon eine ziemlich große Einigkeit. Das war lang umstritten in Deutschland, bis wir um die Jahrtausendwende, wie Sie schon erwähnt haben, endlich die gewaltfreie Erziehung ins bürgerliche Gesetzbuch eingeführt haben. Und das ist auch in den Köpfen angekommen, das haben wir mehrfach untersucht. Also, dass man Kinder eigentlich nicht schlägt, das weiß ein Großteil der Bevölkerung, obwohl immer noch ein gewisser Prozentsatz diesen Satz bejaht. Eine Ohrfeige hat noch keinem geschadet, aber das sind deutlich weniger geworden. Was viel weniger angekommen ist in den Köpfen, ist, dass auch emotionale Gewalt, also wenn ich ein Kind permanent herabsetze, eigentlich das Kind in der eigenen Familie mobbe, an meinem Unglück schuldig mache, dass das von den Langzeitfolgen genauso schwerwiegende Auswirkungen hat wie sexualisierte Gewalt zum Beispiel. Also gewaltfreie Erziehung meint auch diese Bereiche der emotionalen Gewalt und meint auch letztendlich die Misshandlungsformen, die mit Unterlassungen zu tun haben, Vernachlässigung, emotionale Vernachlässigung, körperliche Vernachlässigung. Und wenn wir in Umfragen schauen, die die Gesamtbevölkerung erfassen, dann sagen ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland, dass sie eine Form dieser Gewaltform erlebt haben. Also es ist ein riesiges Problem und ich glaube, es ist nicht die Frage der Einigkeit der Experten, da sind wir von der Medizin bis zur Jugendhilfe eigentlich sehr nahe beieinander. Was wir in Deutschland nicht kapiert haben, ist die Dimension des Problems.
Die Dimension ist ja sehr groß. Mehr als 63.000 Kinder und Jugendliche, die im letzten Jahr den Jugendämtern gemeldet wurden, weil sie vernachlässigt wurden, weil ihnen körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt angetan wurde. Das ist ja eine erschreckend hohe Zahl, ein Höchststand, der gemeldet wurde. Woran liegt das? Sind wir sensibler geworden, wenn wir das beobachten, oder ist die Zahl einfach hochgeklettert? Kann man da eine Antwort finden?
Ja gut, es ist immer ein bisschen spekulativ. Wir hatten auch Effekte nach Corona, wo eine Zeit lang Institutionen schlecht erreichbar waren. Da ist vieles auch jetzt bekannt geworden. Diese Zahl ist aber immer noch die Spitze des Eisbergs eines riesigen Dunkelfelds. Wenn wir Befragungen in der Gesamtbevölkerung machen, sehen wir halt, wie viele Fälle gar nicht bekannt werden und gemeldet werden. Und insofern ist Ihre Annahme, dass die Bevölkerung sensibler geworden ist, dass es mehr, sag ich mal, Kultur des Einmischens gibt, dass man Hinweise gibt, die ist, glaube ich, auch angestiegen. Man sieht das bei den Meldungen in der Jugendhilfestatistik, die ja auch ausweist, wer Hinweise gegeben hat. Und diese Hinweise werden dann von der Jugendhilfe überprüft und landen dann quasi als gesicherte Fälle in der Statistik.
Kultur des Einmischens, das ist ein ganz gutes Stichwort. Herr Dumen, wie erleben Sie das beim Kinderschutzbund? Gibt es da verstärkte Meldungen, was die Vernachlässigung, was Gewalt gegenüber Kindern betrifft?
Was wir deutlich gemerkt haben, ist das, was Herr Professor Fegert auch sagt, dass während der Corona-Zeit es kaum Meldungen gab. Das liegt aber auch daran, dass oftmals Kindeswohlgefährdung in Institutionen wie Schule, Kita und so weiter auffällt. Und wenn die geschlossen haben, dann gibt es diese Meldung nicht. Danach stieg es tatsächlich wieder an. Bei uns melden sich sehr viele Fachkräfte, um sich eine Fachberatung zu holen, die auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Die passiert auch. Bei uns melden sich nicht so viele besorgte Bürgerinnen und Bürger, um eine Meldung tatsächlich zu machen. Aber grundsätzlich ist die Sensibilität gestiegen, insbesondere auch was sexualisierte Gewalt betrifft. Da gab es ja leider in der Presse auch zu lesen und zu hören sehr viele schlimme Fälle. Ich nenne nur Lüchte, Bergisch Gladbach, Münster, also auch hier alle im Bundesland.
Ja, eine erschreckend hohe Zahl. Frau Noll, dass es überhaupt eine Professur für Kinderschutz in der sozialen Arbeit gibt, die Sie in Frankfurt bekleiden, zeigt ja auch schon, dass das Thema ernst und wichtig genommen wird. Ist das auch eine Reaktion auf so viele Fälle von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, die mehr Aufmerksamkeit verdienen?
Ja, mit Sicherheit. Also bei uns an der Hochschule, an der UAS, ist Kinderschutz seit 2008, 2009 ein großes Thema. Da es auch bei uns an der Hochschule einen Kinderschutzfall gegeben hat, der sozusagen nicht gut in den ersten Berufsanfängen gut sozusagen erfasst worden ist. Und da gab es damals auch durch diesen auch gesellschaftlichen Aufschrei und insgesamt einen hohen Druck auch, den wir uns auch gegenüber uns selbst gestellt haben, dass wir Kinderschutz stärken müssen in unserem Studium der sozialen Arbeit. Und das sind die Bemühungen auch von zum Beispiel von Maud Nordstern, von anderen Kolleginnen bei uns im Fachbereich, Carola Berneiser, die sich seit Jahren dafür einsetzen, dass Kinderschutz in der Lehre gestärkt werden soll und muss. Und am liebsten auch bundesweit. Und das ist sozusagen auch ein wichtiger Pfeil sozusagen oder auch ein Signal, dass wir auch mehr sozusagen Kinderschutzprofessuren brauchen in der Lehre, damit unsere Studierende gut vorbereitet werden im Beruf der sozialen Arbeit, die sehr komplex ist und vielschichtig. Wenn wir uns Fälle von Kindeswohlgefährdungen also anschauen, dann wissen wir, es gibt ja nicht den sozusagen regulären Weg, der uns sozusagen rezeptartig sozusagen nach vorne bringt und jeden Fall gut sozusagen auch gelöst letztendlich, sondern es ist, Kinderschutz ist wirklich ein komplexes und hochbelastendes Thema.
Ein Thema, was vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, zu Recht in der Öffentlichkeit und vielleicht auch noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen müsste. Wie sieht eigentlich der Ablauf auf? Ich weiß nicht, wer in der Runde darauf antworten kann, wenn man aufmerksam, eigentlich muss ja der Staat als auch private Bürger können einschreiten, wenn Fälle von Gewalt offenkundig werden oder Verdachtsfälle. Wie kann man sich das vorstellen? Wie fällt so etwas auf? Wie laufen dann die Wege ab? Herr Dummen, wollen Sie das vielleicht kurz erklären, erläutern?
Also, auch das ist nicht einfach zu beurteilen und das ist, da haben wir auch sehr viel Wandel. Also man muss zunächst mal unterscheiden, habe ich einen Auftrag irgendwie? Also bin ich im professionellen Bereich, da gibt es gesetzlich normierte Richtlinien, auch insbesondere 8a oder SGB 8 oder 14 KKG. Da müssten mittlerweile alle Fachkräfte wissen, was so die Wege sind. Das hängt dann auch immer von den Möglichkeiten vor Ort ab und die der Träger dann bietet. Also wichtig ist, sich erstmal eine Fachberatung zu holen, eine interne Gefährdungseinschätzung zu machen und vor allem auch erstmal zu gucken, können diese Verdachtsmomente ausgeräumt werden, indem ich der Familie Hilfe beispielsweise anbiete. Das ist so ganz wichtig. Und danach muss eine insoweit erfahrene Fachkraft einbezogen werden. Nach dieser Beratung kann dann eine Möglichkeit sein, wenn diese Kindeswohlgefährdung nicht abgemildert werden kann, das Jugendamt oder andere staatliche Institutionen wie Polizei etc. Einzuschalten. Bei BürgerInnen, da gibt es natürlich keine offizielle Verpflichtung. Da gibt es die bürgerlichen Pflichten, die jeder Mensch hat. Ne? Wenn ein Mensch Hilfe braucht, sollte ich einschreiten. Und da erleben wir eine tatsächlich hohe Unsicherheit. Was ist denn möglich? Was ist nicht möglich? Viele sagen, ich möchte mich nicht ans Jugendamt wenden. Das ist, wie ich finde, fatal.
Warum sagen diese Menschen das?
Weil das Jugendamt keinen guten Ruf hat. Und das Jugendamt in erster Linie als Eingriffsbehörde wahrgenommen wird, was es natürlich auch ist. Es hat die staatliche Aufgabe, das Kindeswohl zu gewährleisten, letztendlich. Aber eigentlich ist das die primäre Aufgabe des Jugendamtes, der Jugendhilfe, Familien zu unterstützen, präventiv, aber auch durch Intervention, also Hilfen anzubieten, individuelle Hilfen anzubieten, eine Hilfeplanung zu machen, damit auch Situationen erstens gar nicht entstehen und zweitens tatsächlich abgemildert werden. Aber das passiert natürlich auch tausendfach in Deutschland, aber das ist öffentlich relativ wenig bekannt. Und ich sage mal so, wenn tausend Fälle gut laufen und einer nicht gut läuft, dann kommt das in die Öffentlichkeit. Und das prägt natürlich auch den Ruf des Jugendamtes. Und man darf aber auch nicht verkennen, dass vielleicht abschließend noch, dass es massive Probleme bei den Jugendämtern, was das Personal betrifft und so weiter.
Also auch gibt da natürlich Personalengpässe, ja, wie in vielen Bereichen. Frau Noll, wollten Sie das ergänzen oder Herr Fegert?
Ja, ich wollte
Herr Fegert
in Bezug auf die Berufsgeheimnisträger, also sprich Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, aber auch die Lehrer, gibt's die schon erwähnte Norm des Paragraph 4 KKG.
KKG
die,
heißt?
Ja, das Gesetz zur Kooperation und Kommunikation im Kinderschutz. Weil darum geht's ja, dass wir kommunizieren müssen, obwohl wir in der Medizin zum Beispiel und in den Heilberufen eine Schweigepflicht haben und es auch datenschutzrechtliche Regelungen im Schulbereich gibt. Und da hat der Gesetzgeber eine sehr wichtige Regelung vorgenommen, nämlich, dass wir nicht die Schweigepflicht brechen. sprechen müssen, sondern wir sind befugt, mit dem Jugendamt zu reden. Also es ist eine Befugnisnorm eingeführt worden. Und wir leiten ja auch die medizinische Kinderschutzhotline, die rund um die Uhr 24 Stunden für Fachkräfte aus der Medizin, aus der Psychotherapie, für die Jugendhilfe und Familiengerichte in medizinischen Fragen des Kinderschutzes berät. Und die häufigste Frage, die wir immer noch aus den Krankenhäusern, aus den Praxen und so weiter haben, ist: Muss ich meine Schweigepflicht brechen? Wie kann ich mit den Kollegen in der Jugendhilfe reden? Also die Dinge, die seit langem gesetzlich geregelt sind, sind halt teilweise noch nicht in den Köpfen angekommen. Und deshalb ist es wirklich sehr wichtig, darüber zu reden, dass Fachexperten befugt sind. Und für die allgemeinen Meldungen, Sie haben ja von Bürgerpflichten gesprochen, Herr Dohm, da lohnt sich es manchmal ja einfach auch in die Verfassung zu schauen. Ja? Und im Artikel 6, der von den Vätern und wenigen Müttern des Grundgesetzes ja geschaffen wurde, eben angesichts einer Diktatur, die massiv in die Familie eingegriffen hat. Artikel 6 regelt eigentlich die Schutzrechte der Familie gegenüber dem Staat, Abwehrrechte. Und da steht natürlich, dass die Erziehung von Kindern ein Naturrecht ist, ja, das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Aber dann kommt der zweite Satz, und das ist eine Balance: Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Und man spricht da vom staatlichen Wächteramt, und das ist nicht das Jugendamt, das sind wir alle. Jeder Bürger, jede Bürgerin in diesem Staat gehört zur staatlichen Gemeinschaft, und wir haben für das gesunde Aufwachsen von Kindern, für das gewaltfreie Aufwachsen von Kindern, alle einen verfassungsgemäßen Auftrag.
Frau Neul, wollten Sie das noch ergänzen?
Ja, also viel gibt es jetzt nicht mehr zu ergänzen. Vielleicht auch nochmal der Hinweis ist immer die Perspektive. Wer wird angesprochen? Also die Bürger sollen mutig sein. Sie haben aber auch natürlich die Möglichkeit, wenn sie Sie können eine anonyme Anzeige zum Beispiel machen. Sie können also anonyme Meldung machen. Sie können sich aber auch beraten. Wir haben verschiedene Beratungsanlaufstellen, kostenlose Telefonhotlines, wo man einfach anrufen kann und mit jemandem das besprechen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir da mutig sind und diesen Schritt gehen, um das abzuklären. Letztendlich, wenn wir die Statistiken auch betrachten, was auch Herr Fegert eben auch noch mal erwähnt hat, wir haben eine hohe Dunkelziffer an betroffenen Kindern, gerade in Familien, wo die Kinder es nie schaffen, sich auf sich aufmerksam zu machen oder ihre Signale nicht erkannt werden. Das heißt also, lieber einen Anruf mehr tätigen und mutig sein, Unterstützung zu holen bei der Abklärung letztendlich, ja.
Ja, Sie haben ein wichtiges Stichwort genannt, Signale erkennen. Wie erkennt man denn überhaupt, dass ein Kind hier vielleicht Hilfe braucht?
Ja, das ist auch ein großes Thema. Da streitet man sich gerne drüber. Und Signale sind immer sozusagen auch, sagen wir mal, körperliche Art, also Bauchschmerzen, Verhaltensauffälligkeiten. Und das kann man jetzt auch steigern, wenn Kinder sich plötzlich komplett anders verhalten, wie sonst man sie im Alltag erlebt hat, beobachtet hat. Das sind die kleinen Signale, denen man auf die Spur geht. Und wir stärken unsere zukünftigen Fachkräfte darin, alles gut zu dokumentieren, aufzuschreiben, weil das auch erstmal der erste Schritt Sicherheit schafft über die eigenen Beobachtungen. Dann gehen wir ins Gespräch mit anderen. Das heißt also Vier-Augen-Prinzip. Mit Menschen darüber sprechen, wie sie diese Beobachtungen wahrnehmen. Das heißt also, meistens läuft es tatsächlich über Verhaltensauffälligkeiten und im besten Fall, das Kind teilt sich einem mit. Das wäre natürlich, das sind dann die Fälle, wo man relativ auch gut dann auch, weil man das Problem relativ schnell erfasst hat. Sonst ist es auch eine Spurensuche.
Ja. Ja. Mhm. Dazu braucht es natürlich auch Mut für diese Kinder, die wahrscheinlich häufig eingeschüchtert sind. Ja. Werden die ermutigt und an wen wenden die sich?
ja meistens an Vertrauenspersonen. Das heißt, wenn ein Kind im Kindergarten ist oder innerhalb der Familie vielleicht an gute Beziehungsfiguren, würde man sagen, Mama oder sonst die Tante, die Oma, je nachdem. Also gerade im Kontext der sexualisierten Gewalt wissen wir aus der Disclosure-Forschung, dass die Kinder sich meistens bis zum 10. Lebensjahr eher sozusagen an die Angehörigen wenden, an gute Beziehungsfiguren. Und da ist natürlich auch die Rolle der Institutionen eine ganz große, Gesprächsangebote zu machen. Und so ab dem 10., 11. Lebensjahr weiß man, dass sie die Kinder im Übergang zum Jugendalter doch häufig sich an Gleichaltrige wenden und eher sozusagen mit ihnen das besprechen. Und das sind auch wichtige Erkenntnisse für uns in der Praxis dann, dass wir das wissen und Angebote machen, wo auch sozusagen die Mitwissenden sich Unterstützung holen können und sagen können, in dem Fall, meine Freundin braucht hier Unterstützung.
Herr Dumen, wie ist es beim Kinderschutzbund?
Vielleicht nochmal vorab, Kinderschutz ist ganz viel Beziehungsarbeit. Das ist, was Frau Professor Noll gerade schon gesagt hat. Es muss Vertrauen geschaffen werden und Beziehungsarbeit ist anstrengend, passiert nicht von alleine und braucht Zeit. Und das ist ganz wichtig, denn diese stabile Beziehung ermöglicht es den Kindern, sich zu offenbaren. Und dann muss ich natürlich auch wissen als Fachkraft, wie gehe ich damit um. Das versuchen wir zu machen beim Kinderschutzbund. Und wir brauchen ja auch keine Diagnose vorher. Also zu uns kommen Kinder, wo man sagt, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Und nicht mit dem Auftrag, schaut doch mal, was da ist, sondern dem Kind zu helfen. Und da eine stabile Beziehung herzustellen, Vertrauen zu machen, dann ergibt sich das teilweise. Ergibt sich das teilweise, dass Kinder sich anvertrauen. Was übrigens auch eine sehr wichtige Hilfe sind es anonyme Angebote, wie zum Beispiel Nummer gegen Kummer.
Genau, auch das ist ganz wichtig. Ja. Gleich nach den Nachrichten diskutieren wir weiter zum Thema Einmischen oder Wegschauen. Ist Kindererziehung Privatsache? Sie können uns gerne anrufen, kostenfrei unter 00800 446 444 64 oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Wir diskutieren in der Lebenszeit heute weiter über die Frage Einmischen oder Wegschauen. Ist Kindererziehung Privatsache? Seitdem das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung im Jahr 2000 im bürgerlichen Gesetzbuch verankert wurde, ist der Anteil der Menschen, die Körperstrafen anwenden, durchaus gesunken. Früher wurde Erziehung als reine Privatsache angesehen, inklusive elterlichem Züchtigungsrecht. Da hat man sich lieber nicht eingemischt. Mit der Gesetzesänderung hat sich da etwas verändert. Wenn einer Mutter oder einem Vater die Hand ausrutscht, sind wir alle dazu aufgerufen, das nicht einfach so hinzunehmen. Sind die Menschen da deutlich aktiver geworden? Nachbarn, Verwandte, Erzieher und Lehrer, schauen sie immer öfter hin, wenn es einem Kind in der Familie nicht gut geht? Woher weiß man, wann man einschreiten sollte und vor allem, wie macht man das, ohne dass das Kind dadurch weiteren Schaden nimmt? Kennen Sie solche Situationen und wird vielleicht auch manchmal zu schnell eingeschritten? Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen und Fragen. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 446 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wie gesagt, auch gerne mit Ihrer Telefonnummer, dann können wir Sie zurückrufen und Sie dürfen wie immer auch anonym bleiben. Hier nochmal kurz unsere Gäste. Das ist einmal Dr. Milena Noll, Professorin für Kinderschutz in der sozialen Arbeit von der University of Applied Science in Frankfurt am Main. Außerdem Professor Jörg Fegert, ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Ulm, sowie Hans-Jürgen Dohm, Sozialarbeiter und Ehrenamtskoordinator beim Kinderschutzbund Köln. Und Sie hatten vor den Nachrichten auch noch kurz erwähnt, welche Formen es gibt. Nummer gegen Kummer war so ein Stichwort, wohin sich Menschen wenden können, auch Betroffene selbst. Etwas, was es ja auch schon lange gibt.
Genau. So ein bisschen Eigenlob. Tatsächlich hat der Kölner Kinderschutzbund 1970 das erste Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche gegründet. Und da ist dann im Laufe der Zeit mit dem Dachverband Nummer gegen Kummer ein wirklich sehr gut aufgestelltes Beratungsnetzwerk gemacht. Da gibt es übrigens auch ein Elterntelefon, wo überforderte Eltern oder Eltern mit Fragen sich anonym und kostenfrei dran wenden können. Und wir erleben immer wieder, dass Kinder sagen, ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Also die Anonymität ist tatsächlich auch wichtig. Oder dann eben so der Klassiker, ich rufe eine Freundin an. Auch das gibt es. Wir wissen nicht genau, wie hoch der Anteil des der Wahrheitsanteil bei diesen Telefonaten ist. Aber wir merken, also ich sag mal so, es gibt, ich glaube, 76 Standorte des Kinder- und Jugendtelefons, also ein Teil der Nummer gegen Kummer in der Bundesrepublik. Und das steht in der Regel nicht still. Also das heißt, wenn die Beraterinnen aufgelegt haben, geht sofort der nächste Anruf ein.
Das heißt also, die Not ist groß, auf jeden Fall, bei ganz vielen?
Fairerweise muss man sagen, es sind nicht alles ernst gemeinte Anrufe. Also manche machen dann Scherz oder einige rufen auch aus Langeweile an. Die Problemlage ist sehr unterschiedlich. Aber es rufen tatsächlich auch ein nicht geringer Anteil an, wo das Thema Gewalt eine Rolle spielt.
Wie gehen Sie dann damit um, mit diesen Anrufen? Wo meinen, das ist ernst, also das müssen wir, muss irgendwie weiterverfolgt werden.
Zunächst mal ernst nehmen. Also was die BeraterInnen, das sind ja alles ehrenamtliche BeraterInnen, dort machen können, ist sich Zeit nehmen, ernst nehmen, gut zuhören, überlegen, gibt es, und da sind wir wieder da, wo wir eben waren, gibt es eine Person, zu der ich eine gute Beziehung habe, wo ich mich anvertrauen kann.
Und jetzt begrüße ich unseren ersten Hörer und erste Hörerin in der Leitung. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Welche Frage, welche Erfahrungen machen Sie zu diesem Thema einmischen oder wegschauen?
Ja, also ich habe eher eine Anregung. Und zwar haben mich diese vielen Fälle von Kindesmissbrauch vor einigen Jahren schon entsetzt. Und ich habe mit einem Bekannten zusammen eine Petition eingereicht, um eine kurze, prägnante Notrufnummer für Kinder oder auch für andere, die Beobachtungen machen, einzurichten. Also zum Beispiel eine 333, damit Kinder ganz schnell auf eine niederschwellige Art Hilfe bekommen können.
Waren Sie erfolgreich damit?
Und wir haben diese Petition eingereicht bei Change.org. Inzwischen sind über 80.000 Unterschriften eingegangen. Ich habe ans Familienministerium geschrieben, die haben abgelehnt, aus finanziellen Gründen auch. Und wir haben dann nochmal eine Bundestagspetition eingereicht, die zwar positiv beschieden wurde, aber nicht weiter behandelt wurde, sondern ans Familienministerium weitergegeben wurde. Es ist nichts passiert und ich denke, man müsste auch keine neue Notrufnummer einrichten, sondern die verknüpfen mit der Nummer gegen Kummer zum Beispiel, die, darauf möchte ich noch hinweisen, nur zu bestimmten Zeiten erreichbar ist. Also die ist nicht am Wochenende oder an Feiertagen und so weiter zu erreichen. Und diese kurze, prägnante Nummer sollte eben durchgehend zu jeder Zeit auch erreichbar sein.
Weil Sie sehen, da gibt es Bedarf auch am Wochenende, auch zu anderen Zeiten. Und die Nummer gegen Kummer, ich weiß nicht, wie lautet sie überhaupt, die Nummer gegen Kummer?
116, 111.
Genau.
Ja, fragen Sie mal Erwachsene, keiner kann Ihnen das sagen. Und Kinder wissen das schon gar nicht. Und ich denke, wenn diese kurze Nummer ins Leben gerufen würde und auch entsprechend kommuniziert würde an den Schulen, an Bahnhöfen, in der Stadt, bei AIDS zum Beispiel gibt es Riesenplakate zum Teil, aber Kinder finden nicht auf unkomplizierte Art Hilfe.
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Das klingt ja so, als wenn Sie haben da eine Lücke gesehen offensichtlich, dass da die Aufmerksamkeit viel stärker geschaffen werden muss auf dieses Thema. Und ich frage mal Frau Noll oder Herr Fegert, wie ist das? Gibt es da eine Lücke? Gibt es zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig Anlaufstellen?
Ja, ich finde die Rund Sorry,
kein Problem.
Sie zuerst, Frau Neul.
Nee, alles gut. Nee, insgesamt, also wir machen ja schon viele Jahre darauf aufmerksam, dass genau, also wir zu wenige passgenaue Hilfen haben und wir auch viel mehr sozusagen auch Kinder befragen müssen, wie sozusagen es ihnen gelingt, auch von sich aus Hilfe in Anspruch zu nehmen. Je jünger die Kinder sind, umso schwieriger ist es auch. Und da sind sie auf die Vertrauenspersonen angewiesen. Aber insgesamt, ich finde auch, die Petition ist ein wichtiger Schritt und guter Schritt, dass wir tatsächlich nochmal erleichternde Wege etablieren müssen. Und das ist auch hier eine berechtigte Kritik, dass die Nummer einfach auch sich nicht gut merken lässt. Und gerade Kinder, die auch nicht sozusagen wissen. Das wissen wir auch aus der, also zumindest aus den Erhebungen, die ich durchgeführt habe. Kann ich nur. Und die Erreichbarkeit ist auch bestätigt. Also die ist viel zu wenig sozusagen. Ich glaube, nur an wenigen Tagen kann man sie erreichen. Und die Forderung nach 24 Stunden Erreichbarkeit, also da setze ich mich eigentlich auch schon seit vielen Jahren für ein.
Fehlt da das Geld? Will da der Staat nicht investieren?
Es fehlt eine gesetzliche Grundlage. Und ich denke, das ist wieder eine Aufgabe, wo wir uns alle engagieren müssen. Ich wollte auch nochmal das mit der 24-Stunden-Erreichbarkeit ansprechen, weil Notfälle, Probleme halten sich nicht an Dienstzeiten. Und es gibt ja auch andere Angebote, die jetzt für Jugendliche mehr erreichen, wie zum Beispiel Krisenchat. Die haben sehr, sehr viele Chats zu Misshandlungsfragen mit Jugendlichen eigentlich nachts. Ja, wann hat jemand Zeit, wann ist jemand allein in seinem Zimmer und so weiter. Also insofern ist Ihre Forderung aus der Petition eine ganz zentrale, dass solche Angebote niederschwellig erreicht werden müssen und dass solche Angebote rund um die Uhr vorgehalten werden müssen. Wir haben ja einen Notruf für Frauen im Thema häusliche Gewalt, der erfüllt genau all diese Dinge. Und dafür gibt es eine gesetzliche Grundlage. Und ich denke, das müssen wir in der Beratung für betroffene Kinder und auch für Bystander, die Leute drumherum, Eltern, Lehrerinnen und so weiter, das müssen wir auch erreichen. Es gibt auch ein Hilfetelefon der unabhängigen Beauftragten sexueller Kindesmissbrauch, die auch für solche Personen im Umfeld und für Betroffene Beratung macht. Also wir haben Angebote, aber wir haben sie oft nicht zu den Zeiten erreichbar. Und das ist zum Beispiel für die Fachkräfte bei uns. Viele Leute, die bei uns anrufen, bei der medizinischen Kinderschutzhotline, rufen nicht während der Dienstzeit an, sondern die rufen bei der Morgenübergabe im Krankenhaus an oder nachts, wenn der Notfall reinkommt. Und wären wir nicht rund um die Uhr erreichbar, dann könnten wir wirklich diese wertvolle Aufgabe der direkten Unterscheidung bei den Symptomen. Frau Professorin Noll hat das ja vorhin angesprochen. Es sind oft unspezifische Symptome. Da können ganz unterschiedliche Dinge dahinter stecken. Das können unterschiedliche körperliche Symptome sein, eine verzögerte Entwicklung. Das muss abgeklärt werden. Und da suchen die Kollegen Hilfen. Wie gehe ich jetzt zunächst weiter vor? Und diesen Rat brauchen sie nicht zwei Tage später, sondern sie brauchen ihn unmittelbar, wenn sie jetzt in der Situation sind. Also Notfälle halten sich nicht an Dienstzeiten und deshalb der dringende Appell, wir brauchen in Deutschland so eine immer erreichbare Nummer für Kinder und die sollte auch möglichst einfach sein.
Ja. Genau. Insofern vielleicht noch zur Frage, warum gibt es das nicht? Das liegt unter anderem am Geld tatsächlich. Also es gibt, wir am Standort Köln müssen da immer Spenden einwerben, um unser Angebot aufrechtzuerhalten. Das ist zwar ehrenamtlich, aber mit einer intensiven Betreuung, auch durch Hauptamtliche, mit einer sehr starken Ausbildung und das kostet Geld. Die andere Frage ist, wenn ich ein weiterhin ehrenamtliches Angebot haben möchte, wo bekommen wir die ganzen Ehrenamtlichen tatsächlich her? Wenn es professionell aufgestellt wird, wie der Notruf für Frauen beispielsweise, dann wird es natürlich noch deutlich teurer. Und das ist ein Grund. Wobei, eine Lanze muss ich tatsächlich noch brechen. Auch Nummer gegen Kummer hat mittlerweile eine Chatberatung beziehungsweise baut die gerade auf. Und es war ja immer so die Frage, ist Telefon überhaupt noch zeitgemäß? Wir merken das an den Anrufzahlen, ja. Trotzdem ist es wichtig, auch auf andere Medien sich da bekannt zu machen. Und ich kann die Petition nur unterstützen. Vielleicht mal zu den Daten. Also Nummer gegen Kummer, das Kinder- und Jugendtelefon, ist von 14 bis 20 Uhr von montags bis samstags zu erreichen.
Unter der Nummer 116, 111.
Genau.
Haben Sie gerade. Insofern vielen Dank, Frau Peter, dass Sie uns auf diese Lücke auch nochmal aufmerksam gemacht haben, dass es keinen Notruf für Kinder rund um die Uhr gibt. Ein ganz wichtiger Hinweis. Und vielleicht haben Sie mit Ihrer Petition doch noch Erfolg, dass es so eine Nummer vielleicht doch nochmal gibt und diese Plätze auch besetzt werden mit entsprechend geschultem Personal. Jetzt begrüße ich einen Hörer aus Hamburg. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe einen ganz praktischen Fall, das Motto der Sendung passte deswegen ganz perfekt. Wir haben unter uns Mensch, also Nachbarn mit Kindern und da knallen die Türen. Wir haben uns erst gewundert, was da los ist, weil wir da neu eingezogen waren und dann hört man Geschrei und als erstes denkt man, können die sich mal an die Hausordnung halten und so weiter, bis wir dann mehr und mehr so mitkriegten, dass da ja wohl massive Erziehungsprobleme vorliegen, und haben uns dann auch mit den anderen Nachbarn, die da drunter wohnen, besprochen und gesagt, wie haltet ihr das denn aus? Das ist ja noch viel lauter bei euch. Und dann sagten die, ja, lass uns mal zusammensetzen. Dann haben die uns ein bisschen berichtet. Jetzt ist es halt meine Frage, es ist ein Fall, wo jetzt Kinder nicht offensichtlich geschlagen werden, aber immens leiden unter der Trennungssituation der Eltern, die aber in der Wohnung getrennt leben und getrennte Zimmer haben. Und das eine Kind hat massive Wutausbrüche und knallt mit Türen, dass das ganze Haus wackelt und schreit. Und die Familie geht fast überhaupt nicht raus. Also die Eltern sind wohl auch ein bisschen älter und nicht mehr ganz so unternehmungslustig. Die Kinder, denen fehlt Bewegung, ganz klar. Und denen fehlt, das ist, glaube ich, total toxisch, was sie da erleben. Mit den Eltern, die getrennt sind, und die werden wohl aufgeteilt, die Kinder. Eine Nacht schläft das Kind beim Vater, es sind zwei Kinder, und dann tauschen sie in der nächsten Nacht. Und der eine will das dann nicht, und mitten in der Nacht gibt es dann wirklich riesen Dramen. Und wir sehen, die Kinder leiden immens. Aber es ist jetzt nicht sowas, wo man sagen kann zum Jugendamt, hallo, hier werden Kinder misshandelt oder so. Natürlich ist das Kindeswohl gefährdet, meiner Meinung nach. Aber unsere Idee war, die eben auch anzusprechen. Und wenn die aber auch nicht reagieren, wäre eben die nächste Frage, ja, was können wir tun, um da nicht jetzt mit dem Brecheisen, aber schon dann auch einzuschreiten. Ja, und zu sagen, ja, liebe Leute, ist jetzt auch mal gut. So.
Ja, ich sehe, da ist eine ganz berechtigte Frage, wie man reagieren kann. Herr Domen, was würden Sie sagen?
Also zum einen, so wie Sie das schildern, ist das psychische Gewalt. Wir wissen auch, dass Kinder, die nicht direkt von Gewalt betroffen sind, indem sie niedergemacht werden, das permanente Erleben von massiven Streitigkeiten zwischen den Eltern, das auch starke negative Auswirkungen hat. Also insofern müssen wir davon ausgehen, dass diese Kinder darunter leiden und ihre Entwicklung beeinträchtigt oder gar geschädigt werden. Wir raten, wenn bei uns Menschen anrufen, in der Regel dazu, wenn es denn irgendwie möglich ist, mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen. Nach dem Motto, wir merken, da läuft es nicht gut, es geht euch allen nicht gut, gibt es die zu ermutigen, sich Hilfen zu holen. Weil das ist immer ganz wichtig. Die wenigsten Eltern wollen ja ihre Kinder schädigen. Ja? Sondern das ist eine Überforderung mit der eigenen Situation. Das ist bei Trennung und Scheidung, erleben wir das ganz, ganz häufig, dass die Kinder vollkommen aus dem Blick geraten sind, sondern immer nur recht ist, weil persönliche Verletzungen da dran sind. Und da hilft dann der Blick von außen, und da hilft Unterstützung von außen. Und wie ich eben schon sagte, das Jugendamt hat die gesetzliche Pflicht, Hilfen zur Verfügung zu stellen. Das müssen die nicht selber machen, sondern die beauftragen dann freie Träger. Man kann zu einer Familienberatungsstelle gehen, wie auch immer. Man kann sich bei Trennung und Scheidung an MediatorInnen wenden und so weiter und so fort. Also es gibt die Möglichkeiten, die Eltern sollten sie dann natürlich auch in Anspruch nehmen.
Da ist natürlich auch die Frage, wie spricht man diese Eltern an? Ich frage mal unseren Hörern, haben Sie da schon dran gedacht, die Eltern anzusprechen?
Ja, also es ist so, dass die Nachbarinnen, mit denen wir da jetzt uns ausgetauscht hatten, die haben wohl auch einen Draht zu der Mutter jedenfalls. Und ja, die weint dann gleich los und ja, und sie weiß ja auch nicht. Und letztendlich ist aber keine Lösung für diese Familie in Sicht, dass die sich nun mal endlich vernünftig trennen und da eine klare Umgangsregelung schaffen, sondern das ist da so ein Dauerproblem. Die in einer zu kleinen Wohnung hocken die da aufeinander und leben, finden da keine Lösung. Es gibt also diesen Draht. Und eigentlich ist jetzt der Punkt erreicht, wo wir jetzt als Nachbarn, besorgte Nachbarn, nicht genervte Nachbarn nur, aber sagen, ja, was machen wir denn jetzt, wenn die sich einfach nicht weiter bewegen da in dieser Situation?
Mhm. Frau Noll, haben Sie da einen Rat?
Ja, kann auch sozusagen nur das vom Vorrednern unterstützen. Und ja, wenn sozusagen man es nicht gelingt oder der Frau, der Mutter nicht gelingt, sich Unterstützung oder Hilfe zu holen, dann kann man ja auch vielleicht gemeinsam überlegen, wie man könnte ihr ein Angebot machen. Dann lass uns doch gemeinsam mal schauen, ob wen wir hier nochmal erreichen können, eine Beratungsstelle, die dann spezifisch die Mutter dann nochmal unterstützen kann bei der Klärung der Trennung oder eben auch noch des gemeinsamen Lebens, aber eben vielleicht fehlt ihr auch eine Wohnung etc. Also da geht es auch viel um Abklärung. Solidarisierung mit der Mutter könnte möglicherweise in diesem Fall unterstützend wirken, also gemeinsam einen Weg zu finden. Wenn das nicht hilft, dann würde ich auf jeden Fall mich selbst erstmal auch in Kontakt mit dem Jugendamt mal setzen und Unterstützung vom Jugendamt aus auch suchen.
Also das würden Sie jetzt auch unserem Hörer raten, also absolut, doch das Jugendamt direkt zu kontaktieren.
Ja.
Es liegen ja gewichtige Anhaltspunkte vor. Also das ist die Formulierung quasi, die in Gesetzen steht. Sie brauchen keinen konkreten Verdacht haben oder irgendwas nachweisen zu können. Ihre Sorge war ja ein bisschen, reicht das aus? Ja, und da kann ich wirklich das Gesagte nur unterstützen. Eine Kindeswohlgefährdung, ich spreche jetzt mal als Mediziner, ist immer eine Prognosefrage. Es geht jetzt nicht um den Ist-Zustand, sondern um die Frage, ob eine Gefahr da ist, dass bei der weiteren Entwicklung der Dinge eine erhebliche Schädigung des Kindes zu erwarten ist. Und Sie sehen, hier beobachten Sie Symptome und wir wissen bei der emotionalen Misshandlung oder bei dem emotionalen Leid durch solche Konflikte, bei dem Stress, den es bei häuslichen Konflikten gibt, dass Kinder sich sehr schlecht entwickeln können. Sie müssen da gar nicht recht haben. Ja? Sie müssen, es reicht, dass Sie gewichtige Anhaltspunkte haben. Die haben Sie uns hier beschrieben. Was ich immer raten würde, wenn irgendjemand einen Draht jetzt hier zu der Mutter hat, dass man selbst, wenn Sie so weit sind, zu sagen, wir reden jetzt mal mit dem Jugendamt, wenn es geht, das mit offenem Visier machen. Das sagen wir auch den Kinderärzten und immer besser klar zu machen, wir sind selbst so verzweifelt, wie wir das mitkriegen und halten das nicht mehr aus, dass den Leuten auch klar wird, das hat ein Ausmaß erreicht, ja, dass der öffentliche Wächter jetzt hier ins Spiel kommt. Ja, sie sind nicht, sage ich mal, die genervten Nachbarn, die irgendwie mal Ruhe wollen, weil Party in einer anderen Wohnung ist, sondern sie sind selbst extrem beunruhigt, wie geht's diesem Kind? Und das ist genau der Anlass, jetzt hier einen Schritt weiter zu gehen. Und wenn es möglich ist, mit offenem Visier, weil dann gibt man den Eltern auch noch mal eine letzte Chance, sich mit ihnen zusammen, mit ihrer Unterstützung Hilfe zu holen.
Können Sie sich das vorstellen?
Ich fand, bei dieser Frage ist das Privatsache. Jetzt auch mal umgekehrt, für mich als Nachbar bin ich zu dem Schluss gekommen, dass dieses Problem so gravierend ist, dass ich es, wie ich es ja mitbekomme, dass es eben auch für mich keine Privatsache mehr ist, sondern ich da zum Teil des Problems sozusagen auch werde. Ja? Und das ist für mich eigentlich auch der entscheidende Punkt, wo ich sage, da möchte ich einfach handeln oder muss ich handeln. Und das war jetzt eben auch der Grund, warum ich angerufen habe und würde auch gerne andere ermutigen, ruhig auf andere zuzugehen, wenn zwar nicht in dem Moment, wo gerade das Geschrei ist. Da sind die Eltern dann in der Regel gerade ja mitten in diesem Ding drin und dann ist natürlich das wahnsinnig schambehaft.
Ja. So. Genau.
Aber wenn man immer auf dem Spielplatz trifft oder so, ruhig den Mut haben und mal so aufeinander zugehen, das ist einfach in der Gesellschaft wahnsinnig wichtig und ich glaube, das geht allgemein verloren. Jetzt ist dass man sich traut, auch mal freundlich aufeinander zuzugehen und Stellung zu beziehen, ruhig auch, ohne eben, also man motzt halt immer nur und Sie haben ja auch, oder ich habe auf einem anderen Sender so das Thema der Woche ist Vereinsamung, also der Trend ist ja eher so, dass man gar nicht so richtig weiß, wie man mit anderen kommuniziert.
Und da ins Gespräch geht auch und sensibel wahrscheinlich auch erstmal diesen Moment abpassen muss und auch die Art der Ansprache, um die Eltern vielleicht auch nicht zu beschämen.
Genau.
Das ist ganz wichtig.
Ja. Vor allem ist es kein Denunzieren, sondern es ist der Familie zu ermöglichen, Hilfe anzunehmen. Das ist ganz wichtig, so einfach nur vielleicht so im Kopf. Viele trauen sich einfach nicht, weil sie denken, es geht mich vielleicht nichts an oder die Familie hat da nur Nachteile von. Nein, sie hat Vorteile, indem sie Hilfeangebote bekommt.
Und hoffentlich auch annimmt. Insofern ein ganz, ganz wichtiger Hinweis von unserem Hörer aus Hamburg, der sich ja vielleicht einigen aus der Seele gesprochen hat. Denn es sind ja auch ganz gravierende Folgen, die die Kinder zu befürchten haben. Und wir haben auch Mails erhalten von einigen Hörern. Zum Beispiel schreibt uns eine Hörerin, wer mit Ruhe und Konsequenz Kinder erzieht, hat Prügel nicht im Programm. Wer prügelt, erzieht zum Prügeln oder zum Dulden. Und genau das ist ja auch die große Gefahr, dass sich das dann weiter verstetigt, dass diese Kinder, wenn sie irgendwann erwachsen sind, vielleicht auch einmal keine anderen Erziehungsmethoden kennen. Und das macht, glaube ich, die ganz große Gefahr aus, wenn Kinder gefährdet sind, emotional, psychisch vernachlässigt werden oder wenn ihnen körperliche oder sexuelle Gewalt angetan werden. Sie können uns weiterhin anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 446 44464 oder aber eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Unser Thema bis 11.30 Uhr, einmischen oder wegschauen, ist Kindererziehung Privatsache. Und wir wollen gucken, wo kann man Hilfen geben, wie kann man Entscheidungssicherheit bei diesem Thema gewinnen.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörtin Rees am Mikrofon. Gewalt gehört in allen Ländern der Erde und in allen gesellschaftlichen Gruppen für viele Kinder noch immer zum Alltag. Weltweit sind jedes Jahr 1 Milliarde Kinder und Jugendliche zwischen 2 und 17 Jahren von physischer, sexueller oder psychischer Gewalt betroffen. Das ist jedes zweite Kind. In Deutschland haben Kinder seit 24 Jahren das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Das haben wir vorhin schon gesagt. Das steht im bürgerlichen Gesetzbuch. Das hat auch geholfen, durchaus Einstellungen und Erziehungspraktiken zu verändern. Trotzdem gehört Gewalt nach Einschätzung vieler Kinder- und Jugendpsychiater weiter zu den häufigsten frühen Kindheitsbelastungen. Und wir haben das ja auch bei den Anrufern und beim Mails schon rausgehört. Diese vielen alltäglichen Gewalterfahrungen, die die Kinder in ihrem nahen Umfeld, wie ihren Familien, in der Kita, in der Schule oder auch im Internet erleiden, die bleiben ja teilweise auch unsichtbar und werden teilweise stillschweigend akzeptiert, heruntergespielt oder sogar gerechtfertigt. Was kann dagegen getan werden? Wann müssen wir einschreiten? Einmischen oder wegschauen? Ist Kindererziehung Privatsache? Darüber diskutieren wir weiter mit Dr. Medina Noll, Professorin für Kinderschutz in der sozialen Arbeit, Prävention, Intervention und Hilfen im Kontext von Gewalt, mit Professor Jörg Fegert, ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Ulm und mit Hans-Jürgen Domen, Sozialarbeiter und Ehrenamtskoordinator beim Kinderschutzbund in Köln. Und auch Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen sind weiterhin gefragt. Haben Sie schon mal gedacht, hier müsste man eigentlich einschreiten, wie es vorhin unser Hörer gesagt hat, wenn Sie Mütter oder Väter gesehen haben, die in irgendeiner Form gewalttätig gegenüber ihren Kindern waren? Und vielleicht haben Sie ja auch das Gespräch gesucht oder gar den Fall gemeldet, zum Beispiel beim Jugendamt. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Wo hört überhaupt Erziehung auf, Privatsache zu sein? und muss zum Schutz der Kinder eingeschritten werden, Ihrer Meinung nach. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wie gesagt, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und wie immer dürfen Sie natürlich auch anonym bleiben. Und wir hatten vor den Nachrichten ja auch den Aspekt der Gewaltspirale, wie es ist, ob Kinder den Gewalt, psychische Gewalt, emotionale Gewalt, körperliche Gewalt in der Kindheit angetan wurde, dass das sich auch weiter vererbt, in Anführungsstrichen, dass diese Kinder auch keine alternativen Erziehungsmethoden sehen, wenn sie vielleicht selber erwachsen sind und Kinder haben. Wir gucken da mal auf die Forschung, Herr Professor Fegert, wie sieht es da aus? Gibt es diese Gewaltspirale?
Die gibt es, aber man muss sich das wie immer bei Statistiken anschauen. Es ist ein erhöhtes Risiko, dass diese erlebte Gewalt weitergegeben wird. Aber die zentrale und für mich wichtige und hoffnungsfrohe Botschaft ist, die meisten Eltern, die selbst Gewalt erlebt haben, entscheiden sich dagegen, ihre Kinder so zu erziehen. Und wir haben in unseren Studien rund um die Einführung der gewaltfreien Erziehung und die Folgen davon ja auch Befragungen gemacht und konnten dabei herausfinden, diejenigen, die sagen, ich will meine Kinder so nicht erziehen, das war falsch, also so Aussagen wie eine Ohrfeige hat noch keinem geschadet, die zeigen auch nicht dieses gewalttätige Verhalten. Das heißt, wir haben zum Zeitpunkt der Geburt oder schon davor einen ganz entscheidenden Moment auch für die Prävention von Gewalt. Wir haben Projekte durchgeführt, das hieß Meine Kindheit, Deine Kindheit, wo wir Mütter quasi schon in der Geburtsklinik befragt haben nach ihren Gewalterfahrungen. Und die waren im Erziehungsverhalten in den ersten 2, 3 Lebensjahren genau gleich wie alle anderen Mütter. Also es kommt wirklich ganz darauf an. Und ich sage das deshalb, weil sich viele Betroffene, wir arbeiten ja auch über die unabhängige Beauftragte mit erwachsenen Betroffenen, und viele machen sich die Sorge, kann ich überhaupt Kinder haben? Will ich Kinder haben? Wie kann ich meine Kinder schützen? Da kann man Eltern wirklich unbedingt ermutigen dazu. Aber es braucht eine bestimmte Einstellung, was das große Risiko ist, wenn ich in der eigenen Familie Gewalt erfahren habe und meine Kinder anders erziehen will und schützen will, wenn zum Beispiel ich selbst einen sexuellen Missbrauch erlebt habe, dann werde ich natürlich die Großeltern mit sehr viel größerer Vorsicht oder gar nicht quasi in der Großelternfunktion in meiner Familie einbinden. Und was wir bei all diesen Familien gesehen haben, ist ein Mangel an sozialer Unterstützung. Und wenn Sie sehen, wie häufig Kita ausfällt, wie stark wir einfach Familienbeziehungen brauchen, um ein Kind groß zu kriegen. Es gibt ja das afrikanische Sprichwort, man braucht eine ganze Stadt, dass ein ganzes Dorf, dass ein Kind gut aufwachsen kann. Das ist, glaube ich, der Punkt, der ein großer Risikofaktor ist, wenn man selbst Gewalt erlebt hat und es anders machen will, dann muss man sich mehr auf die eigenen Hinterbeine stellen und braucht andere Freundschaften, andere unterstützende Beziehungen, die einem da helfen.
Auch andere Beispiele, die etwas anderes vorleben. Also
genau.
Das ist da sicher auch ganz wichtig. Jetzt begrüße ich am Telefon Ulrike Kasper. Aus Hamburg ruft sie an. Schönen guten Morgen, Frau Kasper.
Ja, Jasper mit J.
Okay, Jasper, gut.
Ja, ja, ich habe Folgendes erlebt. Ich habe bis vor 2 Jahren in einer Kita gearbeitet und wurde aufmerksam dadurch, dass es ein sehr starkes Schreien gab in der Einrichtung. Am Anfang denkt man erstmal, ja, die Kinder schreien mal, aber es hörte und hörte nicht auf. Ich kam also mit dazu und sah Folgendes, wie eine Kollegin einen Jungen in einer Essenssituation, sie hat die Arme des Jungen nach hinten gebogen, so um den Stuhl rum, dass es für ihn wohl sehr schmerzhaft war. Er schrie wie am Spieß, also es war sehr dramatisch. Ich ging auf die Kollegin zu und bat sie, den Jungen loszulassen, und sie hat das alles sehr abgewehrt. Der Junge schrie wirklich sehr und die Position der Arme, also das sah quälend aus. Ich war in der Situation hilflos. Es waren auch gerade keine Leiterinnen an dem Tag zugegen. Ich habe mich kurz entfernt, bin in mich gegangen, bin nochmal in die Situation rein. Es war immer noch das Gleiche. Der Junge erlitt Qualen. Dann habe ich das erste Mal meinen Blick durch den Raum schweifen lassen. Da standen noch 2 Kolleginnen mit dabei. Und ich gucke sie so ganz verwundert an und es kam jedenfalls keine Reaktion. Ich habe dann später am Tag, bin ich auf die, also das Ganze dauerte etwa 20 Minuten, dass der Junge wirklich Spieß brüllte. Ich bin dann später am Tag auf die Kollegin zugegangen. Ich habe es versucht, aber sie wich mir aus. Sie wich mir mehrmals aus, winkte mich ab und also war da ganz barsch. Ja, weil an dem Tag eben keine Leiterin zugegen waren, hatte ich mich dann entschlossen, abends das zur Anzeige zu bringen. Das war mein letzter letzter Arbeitstag vom Urlaub. Als ich nach dem Urlaub wiederkam, war die Kollegin immer noch in der Einrichtung. Ich bin daraufhin sofort zur Einrichtungsleitung gegangen, habe gefragt, wie das sein kann. Und also es wurde mir verboten, darüber zu sprechen, und die Einrichtungsleiterin, ihr wurde auch verboten, von weiter oben überhaupt darüber zu sprechen. Ich habe mich dann nach einer Weile bei der Polizei und auch bei der Staatsanwaltschaft erkundigt, was daraus geworden ist, und ich habe nie etwas erfahren. Das heißt, ich habe die Staatsanwaltschaft angeschrieben, ich habe angerufen, mit Anrufen kommt man einfach gar nicht erst so weit durch. Und auch auf mehrfache schriftliche Anfragen habe ich nie eine Antwort erhalten.
Das heißt, es gab überhaupt keine Unterstützung. Sie waren ganz allein.
So war es, genau. Kolleginnen, die beiden, die dabei standen, die dann später befragt worden sind, die hätten wohl, ich habe es ja nicht gehört, habe es mir nur sagen lassen, die hätten wohl gesagt, es wäre ja nicht so schlimm gewesen.
Das ist das, was anklang, dieses Verharmlosen und unter Kollegen vielleicht da niemanden.
Das spielt, glaube ich, eine sehr große Rolle, dass da das Kollegium einfach in solchen Fällen zusammenhält. Ja.
Das gebe ich gerne noch mal in die Runde. Frau Jasper, das ist ja wirklich ein ganz extremes Beispiel. Frau Noll, wenn Sie das jetzt hören, was kann man da tun? Ich meine, da hätte doch eigentlich viel größere Unterstützung kommen müssen.
Ja, absolut. Also finde ich auch sehr mutig, dass man auch die Polizei und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hat. Woran es jetzt genau sozusagen gescheitert ist oder man da sehr zurückhaltend ist, kann man schwer nachvollziehen, aber man muss was dagegen machen. Also auch den Träger vielleicht nochmal mit ins Boot holen und sonst auch die Jugendamtsmeldung machen bis hin zum Ministerium. Also da könnte man sozusagen noch weitere, größere Schritte einschreiten. Aber ich weiß auch, dass es sehr mühsam ist und dass auch in der pädagogischen Praxis der Kitas und in anderen sozialpädagogischen Einrichtungen sicherlich auch das ein großes Thema sein kann. Das ist ein Problem, was zum Beispiel auch die Anne-Dore Prängel in der Intaktstudie seit 17 Jahren auch erforscht hat, in unterschiedlichen Einrichtungen, dass auch Gewalt ein Thema innerhalb der Schutzeinrichtungen eigentlich unserer Kinder auch ist. Es ist auch ein historisches Thema. Also ich könnte jetzt darüber einen Vortrag halten und beginnt sozusagen nur rückblickend auch aus 2010, was wir gelernt haben, Kontext von sexualisierter Gewalt. Also Gewalt ist wirklich auch ein Thema, auch in unseren Schutzeinrichtungen oder Betreuungseinrichtungen.
Je schlechter die Personalschlüssel sind, desto öfter ist eine Überlastungssituation. Ich wollte aber einen Punkt vielleicht noch als praktischen Hinweis geben, weil ja viele Personen bei sowas schlimm zuerst an die Polizei denken. Unser Strafrecht ist aus guten Gründen ein Täterstrafrecht. Also es geht darum abzuklären, ob man mit 100%iger Sicherheit einem bestimmten Täter zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Tat vorwerfen kann. Und im Zweifel wird dann eingestellt zugunsten des Angeklagten. Das ist ein rechtsstaatliches Prinzip. Das ist offensichtlich hier passiert. Man hat die anderen Kollegen gefragt, die haben bagatellisiert, und dann ist es für die Polizei und für die Staatsanwaltschaft zu Ende. Das sind auch Einbahnstraßen. Also wenn man solche Dinge anzeigt, dann sind das Offizialdelikte, dann kann man auch eine Anzeige nicht zurücknehmen. Deshalb hat man sich in Deutschland eigentlich generell entschieden, dass der erste Weg eigentlich in die Jugendhilfe, ins Jugendamt führt. Ja, weil hier ist A, die Rechtsaufsicht für die Kita da, Kita-Aufsicht. Jede Einrichtung braucht eine Genehmigung, überhaupt diese Arbeit zu machen. Dazu gehört auch ein Schutzkonzept, dass das vorliegen muss. Das verstößt ganz klar gegen ein Schutzkonzept. Also ich würde Zuhörende ermutigen, nochmal, wenn man so einen Fall hat, tief Luft holen oder sich vielleicht auch Rat zu holen von diesen vielen Angeboten, die es auch gibt für Personen, die sowas miterleben und dann überlegen, ist der Impuls jetzt zur Polizei zu gehen als erstes das Richtige oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten?
Ja? Ja, eine Ergänzung vielleicht noch von mir, wenn es gelingt, in der Situation dem Kind zu signalisieren, dass das Verhalten der anderen Erzieherin falsch ist. Das stärkt das Kind in dem Moment und es fühlt sich nicht so alleine und denkt vielleicht noch, die denken alle so oder so. Ne? Ob das was bringt, das wissen wir nicht, aber es ist ein deutliches Signal an das Kind zu sagen, das sehen wir oder das sehe ich nicht so.
Da braucht man vielleicht auch etwas Zivilcourage, auch gegenüber Kolleginnen dann stark aufzutreten, wenn man überhaupt gar keinen Rückhalt hat, aber trotzdem seinem Gefühl trauen, diese Situation ist so nicht haltbar. Ja. Also Frau Jasper, vielleicht, das ist ja eine Erfahrung, die wahrscheinlich ganz viele haben, schon gemacht haben, bedauerlicherweise. Und vielleicht ist dann, wenn ich das so raushöre, der erste Schritt vielleicht doch dem Jugendamt Bescheid geben, auch in diesen Fällen, wenn man in einer pädagogischen Einrichtung ist.
Oder dem Landesjugendamt, ne? Auch das Landesjugendamt. Es gibt sogar, das ist gesetzlich vorgeschrieben, dass es Meldepflichten gibt. Da muss der Träger für sorgen und dafür ist er vertraglich verpflichtet. Und dafür gibt es auch eine Betriebserlaubnis. Das ist natürlich immer dann schwierig, wenn von ganz oben, so wie Sie das gesagt haben, Frau Jasper, das gedeckelt wird. Ne? Aber auch dann ist es wichtig, dass auch so eine Art Whistleblowing einsetzt.
Ja, also an Träger hatte ich mich noch gewendet und dann hatte ich das auch erfahren von der Kita-Aufsicht, mich dann auch dahin gewendet. Was dann aber daraus geworden ist, entzieht sich leider auch meiner Kenntnis.
Mhm. Ja. Ja, vielen Dank, dass Sie uns diesen Fall geschildert haben und der hoffentlich in anderen Fällen zu Erfolg führt und vielleicht auch andere ermutigt, so wie Sie ja auch den Mut hatten, da Schritte zu gehen. Und vorhin fiel auch das Stichwort Jugendamt natürlich, da haben wir auch viele Reaktionen von unseren Hörerinnen und Hörern. Eine Hörerin schreibt uns, es wurde vorhin gesagt, das Jugendamt hat einen schlechten Ruf. Aus eigenem Erleben kann ich sagen, zu Recht. Ich wurde als Kind über Jahre in der Familie sexuell missbraucht und versuchte, als ich 15 Jahre alt war, vom Jugendamt Hilfe zu bekommen. Man hat mich weggeschickt mit den Worten, hier sitzen dauernd junge Mädchen, die von zu Hause weg wollen und sich solche Geschichten ausdenken. Also wenn man das hört, ist das natürlich...
Das geht gar nicht.
Ja.
Ganz heftig. Ich weiß nicht, ob es so eine Haltung noch gibt an vereinzelten Jugendämtern oder wie man dann, auch in der Verzweiflung, was soll man da noch machen als Betroffene, wenn man überhaupt schon den Mut aufgebracht hat, diesen Weg zu gehen. Ja, ich gebe das mal.
Ja.
Frau Noll?
Ja, gerne. Also aus Erhebungen weiß ich, dass genau das, was die Zuhörerin geschildert hat, leider häufiger stattfindet. Das heißt also auch da sozusagen bei unseren Ansprechpersonen beim Jugendamt oder auch bei anderen Fachkräften häufig sozusagen auch gerne weggeschaut wird, weil man vielleicht auch gar nicht richtig das Problem erfasst hat. Zu sagen, dass man selbst sexuell missbraucht worden ist, manchmal sozusagen die Sprache an sich, wie man das mitteilt an die Helferinnen, das wissen wir auch, ist manchmal nicht ganz eindeutig. Aber dann sozusagen, wenn man tatsächlich dann sagt, ich werde missbraucht, dann muss sozusagen das Jugendamt dann handeln. Also in dem Fall hätte ihr sofort eine Inobhutnahme gewährleistet werden müssen. Sie hätte rausgehen können oder sollen aus der Familie. Also da hat ja das Jugendamt einen ganz klaren Anhaltspunkt und hätte sofort Schutzmaßnahmen in Erwägung ziehen müssen. Mhm. Also unglaublich, dass es so stattgefunden hat. Wir wissen, dass das manchmal immer noch sozusagen auch ein Thema sein kann. Aber auch da, wie gesagt, je nachdem, wie was gesagt wird. daran scheitert es. Und mit dem Wissen, bei den Jugendämtern wissen wir auch, dass manchmal auch gewisses Fachwissen über sexuellen Missbrauch immer noch zu dürftig ist. Also ist auch ein spezialisiertes Wissen, was man auch innerhalb, wenn man es im Studium nicht mitbekommen hat, dann durch Zusatzqualifikation sich aneignen kann und muss eigentlich, damit gerade auch nicht nur in Verdacht, sondern eben auch in festgestellten Missbrauchsfällen gut gehandelt werden kann, also ein gutes Interventionsangebot gemacht wird.
Genau, das ist natürlich ganz wichtig, die Ausbildung, das Wissen darüber. Dazu passt auch eine Mail von einer Studentin der sozialen Arbeit, die uns geschrieben hat. Sie schreibt, viele meiner Freundinnen und Bekannten sind angehende Lehrkräfte oder in den ersten Berufsjahren. Sie hingegen berichten mir und bedauern auch, dass sie sich auf dem Gebiet des Kinderschutzes nicht ausreichend informiert und ausgebildet fühlen. In der universitären Lehre habe Kinderschutz kaum oder gar nicht stattgefunden. Deshalb ihr Appell, dass das Thema Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung auch in der Ausbildung für Lehrkräfte stärker verankert sein sollte. Tut sich da was?
Also es tut sich punktuell, glaube ich, sehr, sehr viel. Schon 2010 am runden Tisch gab es Leuchtturmbeispiele, was alles gut läuft. Unser Problem ist, was tut sich in der Fläche? Weil Kinderschutzfragen sind so häufig, wie wir jetzt ja auch von den Zuhörern erfahren. Ja, das muss jeder in der Grundausbildung lernen. Das gehört wirklich zum Handwerkszeug und dann braucht es Vertiefung. Aus der Verzweiflung, dass es so wenig gibt, haben wir in Ulm E-Learning-Programme für Fachkräfte entwickelt zum Kinderschutz. Und während Corona gab es ja kaum Fortbildungsangebote, haben zum Beispiel 55.000 Leute diese 80 Stunden und noch längeren Programme mit Zertifikaten der Ärztekammer durchgemacht und haben hier wirklich auch Sicherheit, wir haben das evaluiert, im Wissen erworben. Also es gibt Ansätze, aber das in die Pflichtcurricula reinzunehmen und dafür auch Zeit zu haben in allen Fächern, von der Medizin bis hin zur sozialen Arbeit und zur Schulpädagogik, das ist, glaube ich, nicht gelungen. Und dann ein Punkt möchte ich noch sagen zur Jugendhilfe. Ich habe auch oft das Gefühl, da läuft irgendwas schief und dann rege ich mich auf. Aber mir werden natürlich auch die Fälle berichtet, wo was schiefgelaufen ist. Wir hatten mal eine Doktorarbeit vergeben, genau um über diese Hilfen, über die in Obhut nahmen. Und mein subjektiver Eindruck, wie oft das Jugendamt versagt und wie oft ich mich darüber ärgere, den musste ich massiv korrigieren, weil in 90% der Fällen auch aus unserer Sicht, aus der Sicht des Doktoranden, vernünftig gehandelt wurde. Ja, also wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn wir jetzt hier ermutigen, zum Jugendamt zu gehen und natürlich entsetzt sind über ein Verhalten beim Jugendamt, was gar nicht geht. Ja, das sind hoffentlich eher Ausnahmen.
Genau, es gibt auch andere Fälle. Davon berichten uns auch Hörerinnen und Hörer. Wir haben hier eine Familie, die schreibt, die Situation für unser Kind wurde immer schwieriger. Hochbegabung, ein krankes Elternteil, chronische Depression. Wir haben uns deshalb an den kommunalen Sozialdienst, in Klammern früher Jugendamt, gewendet. Unser Kind lebt seit über 3 Jahren in einer betreuten Wohngruppe. Die Stadt zahlte über 4.000 Euro im Monat dafür. Das ist einfach unglaublich, dass es das gibt. Wir zahlen einen bestimmten Betrag, der sich nach unserem Einkommen richtet. Wir sind dem Jugendamt und der Stadt unendlich dankbar, weil wir die Probleme nicht bewältigen konnten. Die staatliche Unterstützung hat uns gerettet. Das ist also auch ein positives Beispiel, was es gibt. Ja. Und eine weitere Mail hat uns erreicht, da eine Anregung, wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus? Da schreibt ein Hörer oder eine Hörerin, ich lebe in Großbritannien und dort ist Safeguarding ein sehr wichtiges Thema. Absolut jeder, der in einer Schule oder Kita arbeitet, muss darüber Bescheid wissen. Es gibt sehr viele Pflichttrainingsangebote und an jeder Schule muss es Kinderschutzbeauftragte geben. Also da sind andere Länder möglicherweise auch schon weiter, was das betrifft. Ist das ein Gedanke, wo man auch sagt, das könnten wir übernehmen oder da müssten wir viel mehr ausbauen?
Ja. Also sicherlich. Also das eine ist die Ausbildung, das andere sind aber auch die Strukturen. Wir erleben an Schulen, wir arbeiten auch, haben Präventionsprogramme an Grundschulen und erleben dann engagierte LehrerInnen, die von der Ausbildung her, was den Kinderschutz betrifft, überfordert sind, aber auch keine Ansprechpartner haben. Also es ist strukturell einfach da gar nicht vorgesehen. Das ist dann, ich will nicht sagen, deren Privatvergnügen, aber die fühlen sich allein auf weiter Flur da muss. Und deshalb wäre ein Kinderschutzbeauftragter an jeder Schule ist eine super Idee.
Ja, Frau Noll? Ich kann mich auch nur dafür aussprechen. Wir haben ja insofern erfahrene Fachkräfte, also Personen, die von Einrichtungen benannt werden, die unterstützen, also objektiv sollen sie unterstützen, wenn es einen Verdachtsfall innerhalb der Institutionen gibt, um gut diesen Fall abzuklären. Das heißt, auch da wünsche ich mir und brauchen wir noch mehr Qualifizierung und auf jeden Fall eine Anlaufstelle, wo auch insofern erfahrene Fachkräfte sozusagen zu finden sind. Auch das ist bundesweit so unterschiedlich ausgelegt, wenn die Einrichtungen es nicht selber sozusagen bestellen oder wie auch immer sich dafür einsetzen, dass sie insofern erfahrene Fachkraft haben, sind meistens dann die Institutionen total überfordert, wenn ein Kinderschutzfall auftaucht und sie noch kein, sagen wir mal, gutes Kinderschutzkonzept haben, was auch die insofern erfahrene Fachkraft sozusagen mitdenkt. Also da würde ich mir wünschen, dass wir das noch mehr ausbauen und qualifizieren.
Also das ist sicher eine wichtige Forderung. Und wir haben noch einen Hörer, der geschrieben hat, er hätte einen Nachbarn, der seine Tochter regelmäßig angeschrien und sie aufs Übelste beleidigt hat. Er hat die Beleidigung regelmäßig notiert und an die Tür des Nachbarn geheftet. Und im Anschluss immer mal wieder die Mitschriften der Beleidigung, Visitenkarten von Kinderpsychologen oder Broschüren gegen Gewalt in den Briefkasten geworfen. Vielleicht auch eine Möglichkeit, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wir haben schon gehört, also es gibt, wenn man Verdachtsfälle hat von emotionaler Gewalt, von psychischer Gewalt, von sexueller Gewalt, dass da ganz wichtig ist, sich Hilfe zu holen, auch möglicherweise das dem Jugendamt zu melden. Vielleicht sagen wir noch kurz vor Ende der Sendung, was sind wichtige Telefonnummern? Wo kann man sich Hilfe holen?
Ja, Nummer gegen Kummer, sage ich trotzdem nochmal.
Genau.
Also tatsächlich haben wir nichts anderes. Es gibt auch den Krisenchat, der aber vollkommen anders aufgestellt ist. Dann haben
müssen. Die Nummer gegen Kummer, sagen wir kurz nochmal.
116, 111. Viele Kinder kennen die aber auch schon tatsächlich. Und es müssten mittlerweile alle Jugendämter auch Notrufnummern haben. Zur Not auch tatsächlich die Polizei danach fragen.
Herr Fegert, was können Sie das noch ergänzen? An wen könnte man sich sonst noch wenden?
Nee, ich denke, es ist alles gesagt. Ich habe das Hilfetelefon der unabhängigen Beauftragten gegen sexualisierte Gewalt ist sicher noch eine sehr wichtige Nummer, gerade auch für besorgte Nachbarn, für Eltern selbst und für Betroffene selbst.
Nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern für Ihre Beteiligung an dieser Diskussion und auch Frau Professor Milena Noll, Professor Fegert und Hans-Jürgen Dohm für Ihre Expertise und Ihr Engagement in Sachen Kinderschutz. Gleich nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.